Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker,
Andreas, der Auli
und Sebastian, der Musiker.
Und wir begrüßen euch zu unserer dritten Folge.
Hallo.
Hi.
Starten wollen wir erstmal mit ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben es letztes Mal erwähnt. Wir sind jetzt ein Teil von meinmusikpodcast.de und würden euch da auch nochmal animieren, die Seite auszuchecken. Und speziell auch unsere beiden Schwester-Podcasts oder Bruder-Podcasts, je nachdem. Zum einen gibt es Malte Asmus, der mit I Want to Tell You About the Beatles einen Podcast hat, bei dem natürlich der Name Programm ist. Und für Beatles-Fans und Musikfans allgemein, weil die Beatles sind irgendwie ein Grundstein aller Musik, auf jeden Fall eine Empfehlung, da mal reinzuhören. Und der andere Podcast, den es bei meinmusikpodcast.de im Moment gibt, ist Bands and Drums und dort erzählt Linus Hering von der Entstehung und aus dem Innenleben einer Band. Und da dürft ihr gerne auch mal mit reinhören, abonnieren und ja, das ist nochmal unsere Empfehlung hier zu Beginn. Dann geht's jetzt hier weiter mit uns. Familienalbum, dritte Folge. Wir hatten wieder Hausaufgaben auf und zu Beginn die obligatorische Frage, wie ist es euch damit ergangen?
Diese Woche erging es mir besser als letzte Woche. Letzte Woche hatte ich ja irgendwie zumindest mit einem Album die Schwierigkeiten mit dem U2-Album, wo mich irgendwie nicht so ganz gecatcht hat. Diese Woche war es anders. Hat mir alles, um sich schon mal vorwegzunehmen, ganz gut gefallen und habe es deutlich mehr gehört als die Hausaufgaben der letzten Folge.
Zum Einstieg vielleicht nochmal kurz, damit alle abgeholt sind, was genau war das, was du gehört hast und was dir besser gefallen hat?
Zum einen von Linkin Park Minutes to Midnight, dann von Enter Shikari Nothing is True and Everything is Possible und von Fatoni Andorra.
Gut, Papa, wie sieht es bei dir aus? Wie war's?
Die Reise nach Andorra war anstrengend. Als Oldie ist es so, dass das Thema Rapmusik für mich absolutes Neuland ist. Hab tatsächlich außer einzelnen Titeln noch nie was dauerhaft gehört oder ein ganzes Album auch nicht gehört. Es war angenehm, dass es deutscher Rap war. Das heißt, ich musste kein Beep-Beep-Translator einsetzen, sondern konnte direkt den Text mitlesen. Ich habe auch nichts von Deutsch in Englisch übersetzt. Wollte ich erst tun, aber irgendwie fand ich dann doch doof. Ja, die zwei anderen Bands ist genau meine Richtung. Ich glaube, das hat man jetzt auch schon mitbekommen, wo mein Herz so ein bisschen schlägt. Aber mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten. Das heißt, ob das gut oder schlecht war mit dem Rap, da will ich den Spannungsbogen noch erhalten.
Sehr gut, da kommen wir auch ganz am Ende dann dazu. Vorab hatte ich jetzt nochmal die Frage, die ich in der letzten Woche gestellt habe, vorbereitet. Also ich werde sie jetzt nicht jede Woche stellen. Aber diese Woche habe ich tatsächlich selbst eine Antwort drauf gefunden. Die Frage war, was für Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den Alben? Ist euch da diesmal was aufgefallen? Ich habe da auch diesmal drüber nachgedacht, weil die Frage schon mal kam.
Nee, das kommt wieder beim Podcast, beim drüber erzählen. Also ich habe nicht drüber nachgedacht.
Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber mir ist nichts wirklich aufgefallen oder eingefallen. Aber das können wir am Ende, würde ich sagen, können wir die Frage, die du jetzt in den Raum geworfen hast, nochmal aufgreifen und dann
okay, dann verrate
am Ende, oder würde ich sagen,
ja, damit das wir... Gut. Da bin ich ja froh, dass ich mir die Zeit gespart habe. Wenn eh nichts dabei rauskommt, dann nachdenken.
Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein, oder? Mit dem Klassiker, wie die letzten beiden Folgen. Und das war in dem Fall von mir ausgewählt, das Album Minutes to Midnight von Linkin Park. Ja, zu Linkin Park muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Kurz so die Bandgeschichte abgerissen. 1996 haben sie sich gegründet als Xero. 1999 kam dann Chester Bennington dazu, dann haben sie sich in Hybrid Theory umbenannt und dann aber kurz danach im selben Jahr 1999 haben sie sich dann in Linkin Park umbenannt. Das erste Album Hybrid Theory war ein sehr, sehr erfolgreiches Album und ist laut Wikipedia, ich weiß, das ist keine so zuverlässige Quelle immer, aber da steht zumindest, dass es das fünftmeistverkaufte Album des 21. Jahrhunderts ist. Genau, aber das Album, was ich ausgesucht habe, Minutes to Midnight, ist eben das dritte Studioalbum und ist entstanden nach einer längeren Pause der Band, wo sich die Mitglieder Einzelprojekten teilweise auch gewidmet haben, unter anderem Fort Minor ist in der Zeit entstanden. Erstmal könnt ihr ja vielleicht sagen, zur Band, ich meine, Christoph, bei dir, Linkin Park, weiß ich, dass du sie schon immer auf dem Schirm hattest, aber Papa, Linkin Park hast du vorher schon gehört.
Jawohl, wusstest
du, wer es ist? Und,
muss man als Musikliebhaber, glaube ich, gar nicht lange drüber nachdenken. Hat man schon mal gehört. Hat man auch bewusst gehört. Chester Bennington, also brauchen wir auch nicht drüber reden, ist mit Sicherheit auch eine Story, die jemand, der Musik schon mal irgendwo mitbekommen hat, auch verfolgt hat und mitbekommen hat. Das Spannungsfeld, gerade mit Mike Shinoda, der doch den Rap-Part dann auch so übernimmt, finde ich total spannend und ist auch in der Scheibe da tatsächlich auch gut rausgekommen. Mir ging es gut damit, ist auch so mein Musikstil. Die Mischung macht es auch an der Stelle, so ein bisschen Metal, das ist gut. Also alles, was ein bisschen härter und schneller funktioniert, das kommt mir eher entgegen. Also war kurzweilig, da reinzuhören.
Christoph, wie findest du das Album jetzt erstmal so grundsätzlich? Wie waren deine Gefühle beim Hören?
Ist ein Album, was ich auch in der damaligen Zeit viel gehört habe, was ich kannte, auch sehr viel bewusst gehört habe. Also mit Sicherheit eins der, ich würde es aus dem Bauch aus sagen, Top 10 Alben, die ich in meinem Leben am meisten gehört habe, weil das eben so die Zeit war.
Um es direkt vorwegzunehmen, genauso, glaube ich.
Ja, also ich war in der Zeit 15 Jahre alt. Da hat man viel Zeit, verhältnismäßig viel Zeit. Und habe da viel Musik gehört, so beim PlayStation-Spielen und so. Und da war das eins der Alben, was ich mit am meisten gehört habe. Habe es dann jetzt aber auch die letzten Jahre wenig bis gar nicht gehört. Und fand ganz speziell auch, das da jetzt nochmal reinzuhören und ohne wirklich aktiv bewusst auf Texte zu achten, teilweise das Ganze mit dem Hintergrund jetzt mit dem Selbstmord von Chester Bennington, der jetzt, glaube ich, 2 Jahre ungefähr zurückliegt, teilweise echt hart, das zu hören, so wie diese Selbstzweifel oder auch so dieser Schmerz, der da rauskommt in vielen Texten, so auch ganz an der Oberfläche, mit dem Hintergrundwissen schon hart zu hören irgendwie.
Einspruch, euer Ehren. Ich stelle mal die These auf, dass genau die Richtung, die man auch im Netz ganz viel findet, die offene Frage, ist das nicht rein interpretiert? Wenn Bennington heute noch leben wird, wäre es vielleicht nicht so, dass man das mit einem ganz anderen Licht sehen wird. Da wird aus meinem Geschmack ganz viel in den Text jetzt rein interpretiert. Wenn der gute Mann noch da wäre, noch Musik machen würde, wäre die Texte genauso. Also von daher, ja, man geht da einen Weg, wo ich nicht ganz sicher bin, ob es tatsächlich so ist.
Grundsätzlich ja, ist es oft so, dass wenn sowas ist, dass man dann mit Sicherheit das reininterpretiert. Aber ich glaube, in dem konkreten Fall ist es auch so, dass ja auch damals schon, sagen wir, zu Lebzeiten bekannt war, dass er extreme Probleme hat, auch psychischer Natur aufgrund von Kindheitserfahrungen, so ohne jetzt hier zu dunkel auch werden zu wollen.
Von der Sorte haben wir da schon ein paar, ne? In Folge 1 und 2. Aber stimmt. Die leben noch, ne? Ja. Also, ja, wobei, das waren Mädels, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, sieht man mal wieder, ne? Das harte Geschlecht.
Genau. Jetzt aber, um mal etwas mehr aufs Album einzugehen, würde ich sagen.
Ach so, da war noch was, ja.
Da war noch was. Nochmal ganz kurz, die ersten beiden Alben von Linkin Park waren ja in eine komplett andere, oder nicht in eine komplett andere Richtung, aber das war vielmehr dieses New Metal, wie diese Stilrichtung da heißt. Und da, ich habe eine Kritik von damals gelesen, als von Minutes to Midnight, wo wirklich das Album in der Luft zerrissen wurde, weil es nicht mehr Linkin Park wäre und das hat auch nichts mehr mit der Band zu tun, weil es eben früher viel mehr, da war ja, glaube ich, in jedem Lied so ziemlich, hatte Mike Shinoda seinen Part und es war eben viel mehr in diese, ja, nochmal härtere Richtung, glaube ich. Und das ist ja bei dem Album ein bisschen verloren gegangen, aber ich meine, dass Linkin Park hat auch gesagt, dass sie mit dem Album von vorne anfangen wollen und eben was Neues ausprobieren wollen.
Wenn man weiß, was danach kam, ist es aus meiner Sicht auch gar nicht so vermessen zu sagen, das war der Anfang vom Ende. Wie gesagt, damals habe ich es wirklich sehr gern gehört, fand es wirklich cool. Jetzt, weil es auch was Aktuelles war, aber jetzt so mit 15 Jahren Rückblick und ja, auch ein bisschen gereift irgendwo, zumindest äußerlich.
Ich musste kurz mal rüber gucken.
Muss ich schon auch sagen, dass im Vergleich zu den ersten beiden Alben das auch eins ist, was ich jetzt eher weniger nochmal drauf zurückgreifen würde und hören würde, außer halt aus so nostalgischen Gründen, weil ich es halt in der Zeit ziemlich gefeiert habe. Aber rein musikalisch gefallen mir die ersten beiden auch besser, was auch dann daran liegt, ich habe Linkin Park 2 oder 3 Mal live gesehen, ich weiß es gar nicht mehr genau, wo halt auch wirklich, war ein Stück weit versetzt auch, die alten Lieder waren immer die Lieder, wo ja, klar, viel mehr rüberkam, wo die Stimmung besser war, Gut, das eine Mal, wo wir sie beide live gesehen haben, das war zu der Minutes to Midnight Zeit.
Genau, 2008.
Und dann habe ich sie nochmal, ich glaube, 2012 und 2014 gesehen. Und da waren dann mit den Alben, die danach kamen, das Ganze doch schon in eine deutlich andere Stilrichtung, die einfach mir persönlich auch nicht mehr so gut gefallen hat. Die haben trotzdem ja auch noch sehr viele Erfolge gefeiert. Eine harte Fanbase, die da auch immer mit durch dick und dünn gegangen ist, egal wie das dann auch musikalisch war. Und also kann man auch keinen Vorwurf machen. Mir persönlich hat es einfach nicht so gut mehr gefallen dann.
Ja, geht mir genauso mit den Alben, die nach Minutes to Midnight kamen, konnte ich auch gar nichts mehr anfangen. Beim ersten war es raus, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es genau hieß. Aber das erste nach Minutes to Midnight hat man sich darauf gefreut, weil man gedacht hat, so endlich mal wieder was Neues. Und dann war es aber irgendwie enttäuschend, weil es doch eine ganz andere Richtung war. So, jetzt aber wirklich über das Album. Was ist euch bei einzelnen Lieder aufgefallen? Habt ihr irgendwelche Anmerkungen? Irgendwas, wo ihr unbedingt drüber sprechen wollt, müsst?
Wake, gleich die erste Nummer, ist für mich ein absolut guter Opener für Live-Auftritte. Also das kann man super vorstellen. Ja. Ich habe es noch nicht live erlebt. Aber ich glaube, das war sofort die Idee, die mir durch den Kopf geschossen ist. Also wenn das zu Beginn gespielt wird, das ist richtig gut.
Ja, definitiv. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch dafür vielleicht sogar gemacht wurde oder so. Und dann hat gesagt, packen wir halt noch mit aufs Album. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr schön sphärisch und rockig, habe ich es hier in meinen Notizen betitelt. Genau, danach geht es ja direkt relativ hart los mit Given Up. Da besonders anzumerken ist der Schrei von Chester Bennington bei 2 Minuten 25, wo irgendwann verschwimmt, wo man nicht mehr weiß, ob es jetzt noch eine Stimme ist oder eine verzerrte Gitarre, die da lange ausklingt.
Wie lange dauert er?
Zu lange auf jeden 18 Fall.
18 Sekunden.
Auch das also ist schon passiert. Brutal. Also
längster Schrei tatsächlich zu der Zeit. Ist der erste Song, wo Chester das Wort Fuck verwendet. Und es ist das Lied mit den zweitmeisten Obszönitäten von Linkin Park. Und das hat auch dazu geführt, dass das Album an sich den Parental Advisory Aufkleber für Jugend beeinträchtigte Inhalte bekam. Das hat mich dann schon gereizt, doch den einen oder anderen Text zu übersetzen. Aber ich gebe es hier nicht wieder, sonst kriege ich mal den Aufkleber. Das wollen wir ja nicht.
Genau. Ja, erster Einsatz von Mike Shinoda beim Song Bleed It Out.
Solider Linkin Park Sound, also das ist das, was man kennt, wo man mit verbindet. Aber jetzt auch nicht so, dass ich da sage, das ist jetzt das Highlight.
Ja, aber so Mike Shinoda an sich finde ich auch sehr wie einzigartig irgendwie so von seiner Stimme, von seiner Rap-Art irgendwie. Also man hört ihn immer gut raus so oder ist halt einfach so dieses typische Linkin Park, dieser typische Linkin Park Sound halt irgendwie, wenn er da was zu rappen, und das ist bei dem Lied sehr, sehr gut gelungen, muss ich sagen.
Ist aber auch erkennbar an sich, also auch mit seinem Solo-Projekt Fort Minor, was du vorhin schon mal angesprochen hast, ist er auch wirklich sehr erkennbar, und wenn man von dem Lied hört, denkt man sofort, huch, klingt nach Linkin Park irgendwie, zumindest ein Teil davon, und ja, passt, also diese Mischung ist einfach wirklich in der Form einzigartig. Auch die haben beide so einen hohen Wiedererkennungswert in dem, was sie machen, und das zusammen zu mischen und da was Funktionierendes draus zu machen, ist auch speziell auf diesen ersten Alben und auch auf dem auch noch wirklich bemerkenswert. Und das ist ja auch immer wieder der Fall, dass das in diesem Zusammenspiel auch noch weiter funktioniert, auch wenn zwischendrin mal wieder ruhigere Songs dabei sind oder welche, die eben mehr auch, sagen wir, klassische Rocklieder sind, als dass sie diese New-Metal-Richtung wirklich vertreten.
Also ruhig wie Shadow of the Day, was ja dann die nächste Nummer ist. Also sehr ruhiger, nachdenklich machender Song. Auch da das Thema, ist es die Vorahnung von Chester. Mhm. Also da wird ja auch rein interpretiert. Auch die Frage, ob es um jemanden geht, der stirbt, das ist nicht ganz klar vom Text her, lässt ein bisschen Interpretationsspielraum. Aber das zeigt so die Bandbreite. Dann auch das nächste, What I've Done, doch eine härtere Nummer. Was ich da gar nicht verstehe, wurde nominiert für einen Grammy für Hardrock-Performance. Hat da nicht gewonnen, was ich absolut verstehe, weil das hat mit
Hardrock auch nicht.
Und null.
Ja, das stimmt.
Vielleicht live, keine Ahnung, ihr habt es gesehen. Weiß nicht, ob ihr das Lied in Erinnerung habt. Also für mich überhaupt keine Hardrock-Geschichte.
Ne? Er ist auch so ein Hit gewesen. Er ist so ein
Das war auch die erste Single gewesen aus dem Album, die sie ausgekoppelt haben.
Ja. Sehr kommerziell auch.
Ja, genau, ist so ein Radiolied, wo man auch im glaube ich sogar auch auf dem Radio gehört hat, wahrscheinlich so. Zu Shadow of the Day habe ich noch einen interessanten Fun-Fact, den ich vorhin noch gelesen habe. Das ist der erste Song von Linkin Park, der in einer Dur-Tonart gespielt wurde. Das war das erste Mal, dass die Lied in Dur gespielt haben. Ja, habe ich gelesen, habe ich jetzt nicht rausgehört. auf dem, es gibt so ein eigenes Linkin Park Wikipedia, fandom.linkinpark, bla bla bla. Mhm. Und da kann ich nur empfehlen, da steht zu jedem Song nochmal irgendwelche Hintergrundgeschichten und das ist sehr interessant. Unter anderem steht da nämlich auch, dass das Lied In Between, wo ja komplett von Mike Shinoda gesungen wird, also nicht gerappt, sondern gesungen, das hatten sie schon sehr lange irgendwie mitgeschleift sozusagen und haben es immer wieder unterschiedlich versucht. Mal hat Chester das gesungen, dann wieder Mike Shinoda und haben aber von Anfang an gesagt, dass sie das unbedingt auf dem Album haben wollen und es hat dann sogar andere Lieder sozusagen runtergedrängt mit der Stimme von Mike Shinoda und nicht Chester Bennington, weil er hat es versucht, hat dann aber gesagt, nee, sing du das lieber, das passt besser zu dem Lied.
Bei In Between habe ich mal notiert, das ist eine Spieluhrmelodie, könnte ich mir sehr gut vorstellen für eine Spieluhr. Ja. Das geht so in die Richtung.
Ich habe jetzt noch ein Rätsel. Hier gibt es ein Zitat von Linkin Park und ihr könnt raten, zu welchem Lied die das gesagt haben. The music has a kind of reggae vibe to it, almost. It's really cool watching how the song goes from that through pop and emerges as a full-on rock song at the end. Um welches Lied von dem Album könnte es gehen mit Reggae-Einflüssen, welches sich dann über Pop bis zu einem vollständigen Rocksong entwickelt, laut der Band.
Boah. Schwierig, also jetzt aus dem Bauch heraus wird mir kein so richtig einfallen.
Ich habe auch, als ich gelesen habe, das mit Reggae, habe ich gedacht, so, das stimmt doch gar nicht, aber es geht um In Pieces.
Ja, eben. Und
wenn
da bei mir drei Fragezeichen bei dem Song.
Wenn da, wenn da die Gitarre dazu kommt, ist es wirklich so dieser Reggae-Rhythmus, der da reinkommt. Und dann, sobald das Gitarrensolo kommt, wechselt das Lied in so einen kompletten, ja, wie sie es auch gesagt haben, in so einen kompletten Rocksong irgendwie. Und ja, das Lied geht dann nochmal auf. So
irgendwie. Ich bin so froh, ich bin so ein Spezialist. Ich habe notiert, flach, unpräzise, weg damit. Also wenn man sich nicht einigen kann, ob das jetzt...
Ja, also ist auch so ein bisschen bei mir der Fall, dass hinten raus auch das letzte Lied ist auch so, weil, ja, kickt mich irgendwie nicht so ganz wie am Anfang. Also manchmal ist es ja so, dass man einfach aufgrund dessen, dass man ein Album häufiger von Anfang an hört, die ersten Lieder irgendwie mehr im Ohr hat oder so. Aber ich meine, das Album habe ich wirklich oft auch komplett durchgehört. Und nichtsdestotrotz ist es für mich so, dass speziell die letzten beiden Nummern ein Stück rausfallen.
The Little Things Give You Away, 6 Minuten 23 lang das Lied, ja. Und da hat auch, das ist der Favorit der Band auf dem Album. Die Band findet, das Lied ist das Beste auf dem Album. Und da hat Chester Bennington gesagt, und Brett, also der Gitarrist, breaks into this beautiful solo and it's just builds and builds and builds until it breaks down into this a cappella section. It's a huge explosion of sound over 6 minutes long and it's truly completely amazing. Und wenn man das mal jetzt wirklich so bewusst hört irgendwie und hört, wie er mit dem Gitarrensolo das Lied nochmal so aufbaut und so, dann kann man das schon nachvollziehen, dass die Band das ganz gut fanden, dass es denen Spaß gemacht hat, das zu schreiben. Der Text wurde geschrieben, da ging es um die Hurricane Katrina-Katastrophe. Da waren sie nämlich in New Orleans und hatten mit Leuten gesprochen und der erste Satz in dem Lied ist quasi ein Zitat von einem Betroffenen vor Ort, der das eben diese Katastrophe da erlebt hatte und das ist so als Hintergrund, wenn man das dann auch nochmal irgendwie weiß, um was es in dem Text so ein bisschen geht, macht das Lied irgendwie auch, ja, gibt ihm nochmal so einen anderen Hintergrund, wenn man das eben hört, wenn man da weiß, wie das entstanden ist und dass da mit den Betroffenen geredet wurde und so, ja.
Ja, ich glaube, sie sind an der Stelle auch sehr politisch, auch schon mit dem Titel, also wird der Bezug genommen auf diese Doomsday Clock, die Zeit bis zur Vernichtung der Welt durch Nuklearwaffe ja anzeigt und die stand zur Produktion des Albums tatsächlich bei 5 Minuten bis Mitternacht. Und also man liest, dass das Grund für den Titel war. Und das ist für mich dann auch so ein Schwenk zu dem letzten Song, wo das auch sind. Vielleicht noch auch eine Kleinigkeit, Linkin Park, wo kommt's her? Also Linkin Park bezieht sich auf Lincoln Park, den es in fast jedem amerikanischen größeren Städtchen gibt. Und die Idee war, naja, mit dem Namen kann jeder was anfangen und jeder wird dann glauben, das ist eine lokale Band. Und das war die Entstehung des Namens, also habe ich zumindest gelesen. Kann man an der Stelle tatsächlich nachvollziehen.
Ja, wobei ich glaube, mittlerweile ist das fast umgekehrt, dass wenn in der amerikanischen Stadt sagt man, oh, hier ist der Linkin Park, ja. Oh, das klingt ja wie die Band.
Aber eher wenn wir Deutsche das sagen, ne?
Ja, auch gerade gedacht.
Ich habe Happy Easter an der Stelle. Ich habe mal gerade schnell gelesen, die Abwandlung der Schreibweise in Linkin Park war rein pragmatischer Art, denn die Band wollte sich eine .com-Domain sichern. Erleichtert wurde diese Entscheidung dadurch, .com. Dass man Linkin Park in der Kalifornien tatsächlich wie Linkin Park ausspricht.
Jetzt haben wir aber echt alles ausgepackt, was wir gefunden haben. Ne?
Also jetzt wirklich, da haben wir sehr ausschweifend jetzt über die Band, über das Album, über alles gesprochen, was es da zu sagen gibt.
Generell vielleicht noch kurz die Anmerkung, dass ich finde, dass es ein sehr stimmiges Album ist. Also unabhängig davon, dass es nicht unbedingt mein Lieblingsalbum von Linkin Park ist, ist es wirklich extrem stimmig für das, was es ist. Also es trifft verschiedene Facetten, es hat eine Spannungsbogen drin, es ist hart, es ist weich, es ist mal schneller, mal langsamer und bleibt sich trotzdem irgendwo immer treu und passt miteinander. Und das finde ich bei einem Album auch immer sehr wichtig, dass es irgendwo erkennbar ist, dass es ein Album ist. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt, keine Ahnung, theoretisch jetzt jemanden hinsetzt, der das noch nie gehört hat, spielt eben alle Linkin Park Songs von den 6 oder 7 Alben, die sie haben, vor, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er die 12 hier zuordnet oder dass er vielleicht 10 von 12 trifft, ist, glaube ich, schon relativ hoch.
Gehe ich mit, ja.
Ja, definitiv. Was jetzt noch zu sagen bleibt oder zu auszuwählen bleibt, sind
Hop oder Top.
Die Favoriten des Albums für euch. Was habt ihr ausgewählt?
Ich fange an. Wie immer sage ich, zwischen welchen 2 ich gestanden habe. Das waren No More Sorrow oder Valentine's Day. Das waren die 2, die für mich in Frage kamen. Und ich habe mich für No More Sorrow entschieden, weil es die härteste Nummer ist. Und ich finde es super gut gemacht. Nicht, weil es die härteste Nummer auf dem Album ist, sondern die ist richtig gut gemacht. Ein schöner, abgerundeter, harter Song.
War bei mir auch in der engeren Auswahl auf jeden Fall. Auch Valentine's Day ist quasi für mich der Platz 2, ein Song, den ich auch damals immer schon stark fand. Letztendlich rausgepickt habe ich mir Bleed It Out, weil es für mich der Linkin Parkigste Song ist, der am meisten für mich für die Band steht und deswegen für mich auch auf der Playlist sein sollte, unabhängig davon, dass ich vermute, dass wir früher oder später, je nachdem wie lange wir das Ganze hier machen, schon auch nochmal zu einem der älteren Linkin Park Alben kommen werden.
Davon ist auszugehen, glaube ich. So, mein Favorit wurde jetzt schon von euch beiden genannt, nämlich Valentine's Day. Ja. Jetzt nicht, weil ihr es gesagt habt, sondern ich hatte mir das so rausgesucht, weil ich mag bei dem Lied, dass es nur einmal diesen Refrain gibt, dass es immer so hinaufbaut und es ist außerdem ein sehr schönes Gitarrenriff, was man da spielen kann. Das
macht wenn man es kann, du kannst.
Ja, das kannst du auch. Das ist jetzt nicht so kompliziert.
Sogar du. Vielen Dank.
Das kriegst du nicht kompliziert, das kannst auch du.
Also das habe ich deswegen ausgewählt. Und dann haben wir wieder 3 Songs, die neu auf die Familienalbum-Playlist
kommen. Das ist echt kurios, gell? Das glaubt uns keiner, dass wir das vorher nicht absprechen und trotzdem immer unterschiedlich
sind. Wir sind so vertrauenswürdig und uns glaubt man das, definitiv.
Okay. Gut, dann machen wir jetzt hier einen Haken und sagen, das erste Album des Tages ist abgehakt.
Als wir in der letzten Folge die Hausaufgaben aufgegeben haben, haben wir ja schon eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Bands Linkin Park und Enter Shikari festgestellt, nämlich Enter Shikari war die Vorband von Linkin Park damals, als wir Linkin Park in Mannheim gesehen hatten. Ja, und deswegen würde ich sagen, gehen wir doch einfach zum zweiten Album über. Enter Shikari, Nothing is True and Everything is Possible. Papa, deine Wahl, deine Bandvorstellung.
Meine Wahl, Ru, Betty C, Rory und Rolfe haben am 17. April 2020, nicht 2017, sondern am 17. April 2020 ihr neues Album released. Die Band selber wurde 2003 in England gegründet. Shikari geht zurück auf den Namen eines Bootes, eines Bekannten. Stil der Band, total witzig, Nintendo Core, so wird es genannt.
Okay.
Eher Post-Hardcore mit Dubstep-Einflüsse, aber Nintendo-Core zeichnet diese Band aus.
Ist das ein Genre, was sie selbst geprägt und wo sie die einzigen Vertreter sind?
Wurde ihnen so zugeschrieben. Okay. Also ich habe jetzt nicht gefunden, dass es noch jemand anders gibt, der da... Also fand es zumindest mal bemerkenswert, dass man sie hier anführen kann. Die Band selbst hat angefangen mit ganz vielen Live-Konzerten, mit Billy Tennant zum Beispiel in Japan auch schon gewesen. Und das Album ist ein Querschnitt aller bisherigen Alben vom Musikstil her. Frage in die Runde, wie war's?
Ja, also ich habe zum Album gelesen, dass sich die Band gefragt hat, where can we go? Let's fucking go there. Also alles ausreizen, was sie machen können. Und ich habe was völlig anderes erwartet irgendwie von dem Album, weil ich Enter Shikari eben von der von dem Auftritt damals als Vorband von Linkin Park kenne.
2008
mit Purzelbäumen auf der Bühne. Und außerdem kenne ich noch das erste Album, Take to the Skies, glaube ich. Unter anderem das Lied Sorry You're Not a Winner drauf, was auch beim NHL 2008 Soundtrack bei dem PlayStation-Spiel drauf war. Daher kannte ich so das Lied. Ah,
jetzt wissen wir's.
Und deswegen habe ich was viel, viel anderes erwartet, mit viel mehr Rumgegraule und viel mehr Rumgebrülle und härteren Gitarren und so, und war aber vollkommen überrascht und habe hier als Fazit schon mal, um das vorwegzunehmen, stehen, dass ich, glaube ich, noch nie ein Album gehört habe, was in so viele verschiedene Musikrichtungen irgendwie einschlägt und so gut hörbar dabei aber noch ist, weil es halt wirklich so brutal vielfältig ist irgendwie.
Mein, auch um das vielleicht gleich mal mit einem Fazit so ein bisschen einzuordnen, wie es mir gefallen hat und wie ich es fand, ich glaube, das war das interessanteste Album, was wir bis jetzt im Podcast behandelt haben. Oder was ich für den Podcast auch gehört habe. Kann ich wirklich so ohne groß mit der Wimper zu zucken sagen, weil es hat zusammengepasst, obwohl es noch wesentlich mehr, sagen wir, noch dynamischer war als Linkin Park, was wir eben besprochen hatten, wo ich auch gesagt hatte, es hat verschiedene Einflüsse, verschiedene Elemente kombiniert und trotzdem harmonisiert. Hier war das nochmal in einem viel größeren und extremeren Rahmen und war trotzdem einfach ein wirklich sehr gutes Album. Was mir als Album wesentlich besser gefällt als die Einzelsongs, also die Summe der Teile, nee, das Ganze ist größer als die Summe der Teile, würde ich sagen. Mhm. Und wirklich ein sehr tolles Album, was du da rausgesucht hast.
Ja, man kann das Album auch nicht mit Zufallswiedergabe hören, weil dann plötzlich irgendwie Lieder, die zusammengehören, auseinandergerissen werden, plötzlich hört man irgendwie so einen Teil, der irgendwie aus dem Nichts kommt, wo aber zusammengehört mit dem Lied, wo normalerweise vorher ist. Ja, aber ich nochmal wirklich sehr, sehr, sehr gut zu hören.
Ich liebe das, wenn Lieder ineinander reingehen, und irgendwann werde ich auch eine Marillion-Nummer hier als Hausaufgabe mitgeben, das ist es ja Standard. Und das hat mich fasziniert, obwohl, ich muss ehrlich sein, das habe ich gar nicht, wie ich es in die Hausaufgabe reingegeben habe. Ich habe es nicht ganz gehört, sondern ich habe 2, 3 Titel nur gehört. Über Zufallswiedergabe fand die ganz gut. Und jetzt ganz ehrlich, ich war total überrascht, was dann auf mich zukommen ist. Also war selbst tatsächlich von der Vielfalt, das kann ich echt nur bestätigen, schon allein beim Durchgehen der Lieder, was ich vorher auch nicht gemacht habe, von der Bezeichnung, von dem Namen her, da musste ich ja echt manchmal 3-mal hingucken. Also da sind echt ganz viele Gimmicks drin, die mir total gut gefallen, die aber auch passen. Ne? Also von daher die Bandbreite genial. Diese Geschichte mit dem Prager Sinfonieorchester, Elegy for Extinction. Boah, also das ist sowas, wo ich liebe das, wenn zwischendrin tatsächlich eine Band Musik für ein Orchester schreibt.
Haben die das selber geschrieben und komponiert sozusagen? Ja, weil das wusste ich nicht, das war eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte.
Und da geht es ja, auch dazu muss man lesen, um was es da geht, das hört man dann auch. Geschichte des Lebens auf der Erde, vom Urknall und der Geburt des Lebens bis hin zum Aussterben der Tierpopulation. Und wenn man das einmal gelesen hat und hört es dann noch einmal, dann ist das bei klassischer Musik, ist das für mich immer so, wenn ich mache mir eine Vorstellung von einem Stück und dann höre ich es. Und finde es dann, was beschrieben wird, auch wieder. Das ist ähnlich wie bei der Weinverkostung. Wenn mir jemand sagt, was ich schmecken soll, dann schmecke ich das
auch. An der Stelle ziehen wir mal den Wein der Folge vor.
Ja.
Heute haben wir hier von Harm Palke aus Klein-Karlbach einen Spätburgunder aus dem Jahr 2017. Das erste Mal einen roten Wein. Und der ist wirklich köstlich.
Ich möchte mich aus dieser Affäre übrigens herausziehen. Ich trinke den Wein nicht. Ich erfrische mich hier mit einem koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk.
Wir sagen den Namen hier nicht, weil sonst kriegen wir da auch noch Spende.
Genau. Aber an der Stelle auch zurück zu dem Titel, den du gerade angesprochen hast, Elegy for Extinction, der für mich auch besonders rausgestochen ist auf dem Album. Und da beim ersten Mal hatten wir es schon mal, nicht mehr rausgestochen, weil es anders klingt als
der Rest. Logischerweise, wenn plötzlich ein Orchester in so einem Album spielt, ist er rausgestochen.
Sondern auch, ist auch qualitativ. Und wir hatten es ja in der ersten Folge schon, dass ich bei den Circa Waves das Thema Konzeptalbum rausgehört habe. Bei dem Lied habe ich den Titel gesehen, habe das Lied gehört und ohne das nochmal nachzuprüfen, sondern habe es jetzt auch gerade das erste Mal gehört, als du das gesagt hast, wusste ich, worum es geht, weil die Überschrift handelt ja dann schon so vom Extinction, heißt Aussterben. Und wenn man hört, wie dieses Lied aufgebaut ist und wie dieses Lied klingt und vor sich hinschreitet, am Anfang diese beschwingte, positive Leichtigkeit und es baut auf, es wird groß, es wird größer und größer. Und dann kommt am Ende relativ abrupt auch der Bruch, der das Ganze so ein bisschen düster und bedrohlich werden lässt. Was ja auch so ein bisschen zu dieser Menschheitsgeschichte passt. Wir gehen immer weiter, sind immer positiv gestimmt, bauen auf, werden größer und größer und plötzlich merkt man, huch, hat das, was wir hier machen, überhaupt eine Chance, langfristig zu funktionieren, und haben dann jetzt auch mit Thema Klimawandel, der ja, sagen wir, für Tausende von Jahren kein großes Thema war, plötzlich ist es in aller Munde und in allen Köpfen und kam auch so ein bisschen menschheitshistorisch gesehen aus dem Nichts und sehr plötzlich und könnte aber dann trotzdem auch sehr schnell sehr bedrohlich sein, und das hat sich so ein Stück weit auch in dem Lied für mich hörbar wiedergespiegelt.
Auch nochmal so diese Geschichte, der Link zur Klassik Waltzing of the Face of the Earth, erstes Crescendo ist lauter werden, das ist ja so ein Begriff aus der klassischen Musik.
Im Ton anschwellend.
Genau, der anschwellende Ton. Auch da gut zu hören, mein Vermerk wurde aber arschschräg. Also das kann ich irgendwann, ich konnte es dann nicht mehr hören. Das war.
Ja, das hat mir auch nicht so gut. Das hat mir auch von den. Es gab ja zwischendrin immer mal wieder so ja. Interludien, die so ein bisschen klassische Anklänge hatten oder auch einfach pure Klassik waren. Hat mir das aber letztendlich dann auch am wenigsten gefallen. Und ich hätte mir auch so nochmal so einen Ausklang gewünscht als letzten Track, der mich so ein bisschen schöner mit rausnimmt, aber das ist schon meckern auf sehr hohem Niveau an dem Album.
Und wenn Linkin Park einen Titel in Dur gespielt, war das Dur, ja, in Dur gespielt hat, dann haben wir hier das erste Mal B-Minor, ne, bei Apocalypse Anonymous, Main Team in B-Minor. Wobei, das ist auch da Apocalypse Anonymous, das. Der Text ist Zungebrecher für mich pur, wie die das rausgebracht
haben. Soll man an der Stelle nochmal den Wein der Folge erwähnen?
Das war fies jetzt, aber sprecht ihr es mal aus?
Apocalypse Anonymous.
Genau. Ja, okay, man merkt die Altersvorsprünge oder Nachteile, je nachdem. Beim Great Unknown 230 bis 253 sucht die Stelle, dreht alles, was da habt, auf. Wann die Nachbarn vor und hört euch das in voller Lautstärke an.
Ist das dieser Dubstep-artige Break, der da im Lied ist? Ich habe keine Zeit geschrieben, aber
230 bis 253, einfach mal reinhöre. Vielleicht schaffen wir es irgendwann, dass man auch solche Soundschnipsel auch mal
bestimmt
auch irgendwo anspielen kann. Aber das Great Unknown, auch für mich gelungener Mix zwischen Hardcore, Handmade Hardcore mit Synthes. Sehr gelungene Geschichte. Ne?
Bei The Great Unknown habe ich als Assoziation so, wie ich schon mal diese Werbung für Mobilfunkanbieter hatte, habe ich jetzt bei dem Lied, dass ich mir das gut für so ein Sportevent entweder als so Trailerlied vorstellen kann oder irgendwie, wenn die Mannschaft vorgestellt wird oder sowas. Wenn dann der Synthesizer plötzlich so einsetzt und so, und da finde ich, könnte das ganz gut passen. Also hört es mal mit dem Hintergrund auch irgendwie und dann. Ja, das war so meine Assoziation mit dem Lied irgendwie.
Das war für mich gleich zu Beginn auch am Ende dann das Lied, was am ehesten nach diesem alten Enter Shikari klang, was man auch von den ersten Alben kannte oder auch von den Live-Auftritten, wo ich es dann mal gesehen hatte, wo ich dann noch so ein bisschen die Befürchtung hatte, speziell während ich das Lied gehört habe, habe ich das hier dann auch so niedergeschrieben, dass es das Gegenteil von dem ist, was Julian Baker letzte Woche für mich war, dass es zu wenig Höhepunkte hat ich da die Befürchtung, dass es vielleicht zu viele Höhepunkte haben könnte, dass es immer auf diesem hohen Level ist und man kommt nie runter und hat keine Verschnaufpause und dann fehlt ja auch wieder irgendwo eine Dynamik, und das ist zwar dann immer am Ballern und immer am Höhepunkt, aber wirkt dann eben auch nicht mehr so, wenn es zu sehr missbraucht oder zu lange auf dem Level gehalten wird, was sich dann aber im Nachhinein auf dem Album überhaupt nicht bestätigt hat. Und speziell auch, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, diese Klassik Einspieler oder kurzen Sequenzen, die da immer wieder kommen, sind, fand ich, im Hörfluss von dem ganzen Album, wenn man das Album durchgehört hat, auch immer wieder so Verschnaufpausen gewesen und hat einen wieder ein Stück weit beruhigt und dann auch mehr wieder schätzen lassen, wenn ein Lied wieder mehr Druck hatte und schneller war und lauter war. Und das war, ja, wirklich meisterlich und auch ungewöhnlich, das so einzusetzen.
Schaffen sie auch innerhalb von einem Titel. Bei Satellites ist ja, fängt mit Klassik an, war bei mir der erste Gedanke, oh, geht's jetzt schon wieder mit Klassik los? Und dann auf einmal, jawohl, wir sind durch die Klassik und jetzt kommt wieder richtig das übliche Ender Shikari raus und war eins von denen, die mir sehr gut gefallen hat. Bei The King, was dann als nächstes kommt, das ist für mich Nintendo-Core, wenn man es beschreiben will, mit Pogo-Anleihe, also das habe ich so gesehen und das Lied fand ich einfach rotzig, fresh und richtig angenehm zu hören.
Nochmal kurz zu Satellites. Am Anfang haben sie sich wohl von Windows XP inspirieren lassen, weil das Klavier am Anfang habe ich automatisch dran denken müssen, wie wenn der PC hochgefahren wird mit dem alten Betriebssystem. Ich habe es auch vorher nochmal verglichen, man kann es schon ähnlich hören. Und bei Satellites auch noch, da ganz am Anfang haben die diesen Gesangseffekt da drauf, wo irgendwie, ich weiß nicht, wie man es nennt, ich weiß nur, dass Madeline Juno, diese Solo-Künstlerin, benutzt den auch als, und ich liebe diesen Gesangseffekt. Wenn jemand weiß, wie der heißt, bitte mir Bescheid geben, dann schaue ich oder höre ich mir noch mehr damit an, weil das ist mein absoluter Lieblingsgesangseffekt.
Per Twitter unter @familienalbum, Instagram
genau, ja.
@familienalbum oder per Mail an familienalbum.podcast@gmail.com könnt ihr eure Kommentare, eure Wünsche, eure Hoffnungen und auch die Tipps bezüglich der Settings, die am Anfang von Lied 13 Satellites von Ender Shikari verwendet werden, uns mitteilen.
Ich habe ja mit Marillion gedroht. Bei Marionettes ist das genau zu hören. Also das ist für mich absolute Anlehnung an Marillion. Geht in die Richtung. Also wer da nochmal reinhören will und das vergleichen kann, weil er Marillion kennt, unbedingt mal tun.
Leider nicht. Marillion, also der Begriff sagt mir was, ich habe das mit Sicherheit auch schon mal bei dir im Auto gehört. Also da könnte ich drauf wetten, dass wir das schon mal irgendwann mal gehört hatten auf irgendeiner Fahrt. Hab's jetzt aber nicht im Ohr. Was ich aber bei Marionettes aufgeschrieben hatte, ist Muse als Referenz, vielleicht
ja, ein Tick moderner.
Ja, ja, ja. Aber das habe ich da extrem rausgehört. Und vor allem hatte Muse ein Album, das letzte oder vorletzte Album, wo auch dieses Thema Marionetten oder ich glaube, sie hat Drohnen genannt, da ging es auf jeden Fall auch so ein Stück weit um diese von außen gesteuert werden, dieselben Thematiken, mit denen Ender Shikari hier auch spielt, so dieses, wir werden gesteuert, also jetzt klingt es ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber ist eher, glaube ich, so in Richtung...
Ja, aktuelle Zeit schwierig.
Ja, ist, glaube ich, weniger so drastisch gemeint, aber so ein Stück weit dieses, womit er auch gespielt wird, was mich auch sehr erinnert hat an Westworld, die Serie, die im Moment kommt, das ist auch eine ganz tolle Serie, ohne jetzt hier spoilern zu wollen, so die Grundgeschichte ist, dass es einen Freizeitpark gibt, in dem Roboter leben, die aussehen wie Menschen und Menschen gehen dahin, um, sagen wir mal so, sich auszuleben und die Handlung der Serie ist dann eben, dass diese Roboter menschlicher werden wollen, Bewusstsein entwickeln und diese ganze Thematik, was eben der freie Wille betrifft und Marionette und gesteuert werden, wird in der Serie, finde ich, sehr schön thematisiert. Passt, finde ich, extrem gut zu dem Lied, weil ich die Serie auch gerade sehr aktiv und bewusst gucke und viele Podcasts dazu höre. Und das Thema Westworld kommt auch später beim Fatoni-Album auch nochmal.
Und ich kann jetzt den Bogen von Westworld auch wieder zum Album zurückschlagen, nämlich bei Liedern, die mich an was anderes erinnert haben. Nämlich bei Westworld hat James Blake mal ein Lied geschrieben. Und beim Song Reprise 3 oder Reprise 3, wie auch immer man es aussprechen will, habe ich mich extrem an James Blake erinnert gefühlt. Du auch, Christoph?
Ich habe Sigur Rós hier als Referenz aufgeschrieben, aber ja, diese sphärischen, genau, elektronischen, ja, Klänge, die da reinkommen, die ja auch wieder irgendwie zwischen zwei Liedern, die da ganz anders klingen eigentlich, ja, also dann Cortina Nummer 9 ist ein klassischer Track, der auch vom ersten Album sein könnte. Davor The Pressure's On ist eine relativ ruhige Ballade zu Beginn, wo dann am Ende aber doch wieder auch so ein Mitmachteil, der auch für Konzerte sehr gut geeignet ist, mit dabei ist. Und dazwischen klemmt irgendwo so dieser Song, der da was ganz anderes
zeigt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hole euch jetzt wieder auf den Boden zurück. Ihr kennt ja meine Gefühle, die ich immer wieder so von mir äußere. Ich habe, glaube ich, in der ersten Folge davon gesprochen, dass ein Lied so klingt, wie wenn man beim Festival ein Bier hole geht. Bei The Pressure's On ist es so, da ist mir sofort das Thema, es gab einen Regenschauer auf dem Festival und die Sonne kommt wieder raus. Das hat gepasst. Ist ein bisschen Trauer dabei, weil dieses Jahr ist ja nichts. Also wir hatten Karte für Rocco del Schlacco im Saarland, fällt leider flach. Und auch das Maifeld Derby in Mannheim findet nicht statt, beziehungsweise die kleine Version in Heidelberg. Auch da müssen wir uns noch gedulden bis nächstes Jahr. Also The Pressure's On hat mich da in die Zeit zurückversetzt. Und ich freue mich wieder, wenn ich mit den zwei Freunde hier tatsächlich mal wieder irgendwo einen Tag oder zwei auf dem Festival stehe. Aber wollen wir hoffen, dass das bald wieder möglich ist. Zurück zu Ender Shikari. Und die große spannende Frage, was kommt auf die Playlist, Christoph?
Bei mir ist es ein Stück weit so, dass ich überlegt habe, kann ich da stilmäßig so krass in die Richtung gehen? Will ich das? Und habe am Ende mir die Antwort gegeben, ja, ich will. Energy for Extinction, der Classic-Track, über den wir am Anfang eingehend gesprochen haben, der hat mich wirklich so nachhaltig auch begeistert von der Botschaft, die Art und Weise, wie er sie rüberbringt, wie das gemacht ist, wie das einen Bruch in das Album bringt und trotzdem das Ganze sauber zusammenfasst. Und ja, wird auf der Playlist sicher ein bisschen ein Fremdkörper sein, inhaltlich, als reiner Classic-Track. Aber hat mir wirklich so gut gefallen und ist so ein bisschen auch ja, die Überschrift über das Album. Und deswegen ist das meine Wahl.
Also ich feiere dich dafür, für den Mut. Ich finde es super, klasse. Also Daumen hoch.
Ja, ich habe mich für geschweifte Klammer auf, The Dreamers Hotel, geschweifte Klammer zu, entschieden. ja, es ist so auch wieder vom Stil her ein bisschen mehr die alte Richtung. Zumindest so, was die Strophen angeht. Aber im Refrain ist es dann so dieser englische Poprock irgendwie wieder so in die Richtung Wombats vielleicht, die ich hier sehr gerne erwähne. Muss ich mir merken, dass ich von denen auch mal irgendwas mache. Aber auf jeden Fall, das fand ich irgendwie, hat mich so am meisten gecatcht bei dem Album und deswegen The Dreamers Hotel.
Meine zwei waren Modern Living und The Great Unknown und die Entscheidung fiel dann auf The Great Unknown.
Finde ich gut. Finde, dass wir da eine gute Mischung auch wieder haben. Also es sind drei sehr unterschiedliche Lieder, die aber trotzdem sehr für das Album stehen. Also The Dreamers Hotel, was du gewählt hattest, klingt auch für mich so ein bisschen wie Good Charlotte oder so. Also so ein ganz einfacher Punk-Rock.
Dieses Lied hat für mich so zwei Gesichter. Also dieses im Chorus eher versöhnlich und in the Verses, ja, also ein absoluter Albtraum. Ja. Und ich finde auch, dass der englische Dialekt extrem bei dem Titel rauskommt. Also alles andere ist eher Durchschnittsenglisch, aber hier als nicht gut Englisch sprechender hatte ich ein unheimliches Längen rausgehört. Also das kann ich nachvollziehen. Aber so die zwei Gesichter, da habe ich so ein bisschen mit zu kämpfen. Aber ich höre es gerne nochmal mit an und dann kriege ich einen Zugang dazu.
Ich möchte noch ganz kurz, ich hatte noch ein paar Referenzen, die einfach mitgeben, dass man die beim Hören vielleicht dran denken kann. Bei Crossing the Rubicon habe ich extrem an die Killers denken müssen. Das könnte auch ein Lied von den Killers sein. Und bei The King, ich denke, das hast du auf jeden Fall auch gehört, Christoph, an was hat dich der Gesang erinnert von The King?
Mir ist es schwer gefallen. Ich habe die Donuts und Dropkick Murphys
als Referenzen.
Und habe dann aber auch in der Strophe, wo es dann so ein bisschen Dubstep-mäßiger wird, Boomfunk MC aufgeschrieben.
Sagen wir leider nichts.
Doch, das kennt man. Der Fricker Freestyler.
Ah, okay. Ja,
doch. In dem Stil hat sich das irgendwie dann angehört. Und das fand ich von der Mischung her auch ganz, ganz spannend.
Genau, das wollte ich nur noch loswerden, weil ich da diese Ähnlichkeiten gehört hatte, dass die Zuhörer vielleicht, wenn sie sich das anhören, damit ich mich bestätigt fühle oder damit sie sich auch bestätigt fühlen, falls die auch
was ähnliches. Hast du die Leute gesiezt, oder?
Das sind vielleicht auch ältere, so wie
ich dabei. Also fühlen sie sich wohl, hören sie auf die Referenzen.
Kommen Sie herein, fahren Sie mit. Die nächste Runde rückwärts. Wir sind durch mit Ender Shikari und spannendes Thema.
Ja, ein spannendes Thema war das Album von Enda Shikari. Ein anders spannendes Thema ist das Album von Fatoni, das namens Andorra aus dem Jahr 2019, was ich als ja, Überraschung mitgebracht habe, weil es in keine andere Kategorie passt, die wir im Moment haben. Ja, erstmal eine Runde gefragt, wie hat es euch gefallen? Es war jetzt doch das erste seiner Art, was wir hier im Podcast besprechen. Und ich hoffe, dass der Einstieg vielleicht nicht so schwer gefallen ist. Also es war jetzt kein irgendwie Haftbefehl oder sowas in der Art. Deswegen hoffe ich, dass es euch ganz gut ergangen ist. Aber jetzt lasse ich mal euch reden.
True Story, jetzt kommt's. Ja, ich bin nicht so der Rap-Fan. Ich meine, früher hat man halt mal KIZ gehört oder so in der Jugend, was man halt so
in der Jugend
gehört hat. Naja, ich meine halt so in der Schulzeit, damals, keine Ahnung, mit 14, 15 oder so. Aber ich war jetzt noch nie so der große Rap-Fan. Das hast du mir, glaube ich, wir haben ihn bei den Beatsteaks als Vorband gesehen. Danach hast du mir, glaube ich, das Album mal auch so mal geschickt, dass ich es mal hören soll. Hab's dann auch vielleicht ein, zwei Mal gehört. Muss aber sagen, ich fand es jetzt nicht schlecht. Die Sachen waren auch schnell mitrappbar, sage ich. Also es waren so ein, zwei Lines, die so im Kopf geblieben sind, wo man dann schon wusste, was als nächstes kommt. Es ist halt auch eben nicht dieser dumme Gangster-Protz-Rap irgendwie, den es ja heutzutage immer mehr gibt, wo es nur darum geht, so ja, ich habe dies, ich bin das und so. Und deswegen war es für mich hörbar. Aber weil ich habe ja eben auch damit angefangen mit True Story, jetzt kommt, das erscheint mir ein bisschen zu oft auf dem Album, dass es eine True Story ist. Und True Story im Hintergrund, True Story.
Das hat mich ein bisschen genervt. Das ist ein
Muster. True Story.
Ja, unser Anton Schneider aus München. Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt. Erste bewusste Rap-Platte, komplett gehört. Bin ja gezwungen worden, musste es ja tun. Hab zunächst keinen Zugang gehabt, hab dann aber tatsächlich, wenn man sich auf die Texte etc. einlässt, einen Zugang bekommen. Manche Dinge finde ich gut und manche Dinge verstehe ich nicht. Da bin ich anscheinend doch tatsächlich nicht in der Lage, diese Sprache auch intellektuell zu erfassen. Und ich glaube, so ein bisschen muss man in der Szene auch bewandert sein, um das eine oder andere tatsächlich richtig zu verstehen, um was es dann geht. Ich glaube, gerade so der Battle mit anderen Rapper, das steht dann doch bei manchen Titeln auch irgendwo mit im Hintergrund oder im Vordergrund, je nachdem, wie man das sieht. Da fehlt mir so der Background dazu. Mhm. Aber ansonsten, ja, war angenehm, mal nichts übersetzen zu müssen. Und ja, ich habe es überlebt und ich würde es in Teile auch tatsächlich nochmal hören.
Okay, das ist,
in doch Teile. Das ist doch schon mal etwas, ne?
War jetzt aber keine Aufforderung. Ja. Sonst komme ich mit echter böser Klassik.
Nee, also ich finde, es ist auch ein Album, grundsätzlich Fatoni jemand, der für mich sehr klare Bilder zeichnet mit seiner Sprache und mit seinem Rap. Das heißt, ich habe immer, wenn er rappt, hat es so was Erzählendes. Also es ist immer so eine Geschichte, die auch darüber kommt und ich kann mir immer direkt was drunter vorstellen, was keine Selbstverständlichkeit ist und was für mich das Hören auch extrem angenehm und auch spannend macht. Also ich höre da echt ganz zu und ich habe gerade jetzt auch auf dem Album extrem viele ja, Schmunzler gehabt, also wo ich einfach beim Hören so kleine Lines, sowas wie ich bin fertig, wie eine Pizza. Das ist sowas, das ist jetzt nicht keine große Kunst in dem Sinne, dass es jetzt irgendwie mega durchdacht wäre, aber es ist einfach passend und lustig und unerwartet. Und so Momente finde ich auf dem Album einfach immer wieder. Also das gefällt mir echt ganz gut, auch in dieser Positivität, die gerade in diesen Momenten durchklingt. Grundsätzlich von der Stimmung des Albums, wie habt ihr das empfunden, was so, sagen wir so, die Überschrift des Albums ist oder so die Botschaft, die da so ein bisschen mit durchschwingt? Habt ihr da irgendwas empfangen?
Ja, ich meine, er erzählt halt so viel von seinem Leben, glaube ich, auf dem Album, wo es halt so viel um ihn geht, dass man ihn irgendwie kennenlernen. Ich meine, dass er irgendwie es nicht schafft, rechtzeitig aufzustehen für einen Termin, weil er Serien guckt und dann die Bahn verpasst, dass er aussieht wie jemand, der nie rennt und so. Ja, also es ist ein sehr persönliches Album, glaube ich. So, ich habe nichts anderes von ihm gehört. Ich kenne wirklich nur das. Aber so, das ist so das, was ich von dem Album rausgehört habe, so dass es halt um ihn geht.
Ja, so dieses persönliche Storys erzählen, wer bin ich und wie bin ich, das ist ein roter Faden, den habe ich auch erkannt. Ansonsten weiß ich nicht, hast du da, Christoph, einen bestimmten Hintergrund, was du jetzt gerade hören
willst? Ja, und an dem Punkt möchte ich dann auch auf die Eingangsfrage eingehen, wo ich die Gemeinsamkeiten der drei Alben erwähnt habe.
Ah, eben.
Und es ist im ersten Lied, ist es so eine Textzeile, die er sagt, die dann auch das Ganze so ein bisschen auf den Punkt bringt, die dann das Album auch irgendwo durchstreut. Mittlerweile die Midlife-Crisis mit Mitte 30, das ist so diese, ja, man hat, verortet ja die Midlife-Crisis so im Volksmund, sage ich mal, eher, keine Ahnung, Mitte, Ende 40 rum. Aber ich habe das auch nochmal nachgegoogelt. Tatsächlich beginnt die Midlife-Crisis mit Anfang 30. Und alle drei, sagen wir, Hauptkünstler der Alben, die wir heute in der Folge hatten, waren zum Zeitpunkt des Albums genau in der Phase. Chester Bennington war 31 zum Zeitpunkt, als das Album rauskam. Rue Reynolds von Enter Shikari ist 34 im Moment, jetzt wo das Album rausgekommen ist, vor einigen Wochen. Und Fatone 35 gewesen letztes Jahr, als das Album rausgekommen ist. Das heißt, alle im Spektrum von 4 Jahren, genau in dieser Phase. Und ich finde, inhaltlich merkt man allen an, dass sie da so ein Stück weit in dieser, klar, als Künstler ist das nochmal ein bisschen was anderes, wie, sagen wir mal, als jetzt ein Büromensch, der in der Phase steckt. Aber alle drei haben so diese Unsicherheiten und diesen Schmerz auf ganz unterschiedlichen Ebenen, während bei Enter Shikari das ziemlich hoch angesetzt ist, wo es dann um Sachen wie das Aussterben der Menschlichkeit geht oder gesteuert werden von Regierungen oder von irgendwelchen übergeordneten Einheiten. Bei Linkin Park geht es um einen sehr persönlichen, sehr tief sitzenden Schmerz, persönliche Krisen, Existenzfragen, was macht man hier überhaupt, was mache ich hier überhaupt? Und bei Fatone ist das so ein bisschen in der Mitte, würde ich sagen. Also es geht immer wieder um Unsicherheiten. Wie kommt was rüber? Wie kommt was an? In ganz vielen Liedern klingt das immer mal wieder an. So eine eigene Unzufriedenheit vielleicht auch mit sich selbst und eine Unsicherheit, wie man im Leben auch steht jetzt in der Phase. Und das kann ich mit 28 so ein Stück weit auch nachvollziehen, muss ich sagen. Dass das so eine Phase ist, wo man altersmäßig natürlich schon sehr klar ein Erwachsener ist, aber ein Stück weit auch immer noch so, ja, und hat aber ein Stück weit auch schon immer noch so diese Unsicherheiten, die da mit sich schwingen, die dann hoffentlich, wenn man älter wird, weniger werden.
Verehrter Christoph Lenz, ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut vor dieser Analyse und ich glaube, wir kündigen dich ab jetzt Christoph, der Professor, an. Das geht wirklich sehr tief und ja, mit deinen wirklich, wie viel, 28 erfahrene Lebensjahre, kommen wir mal wieder auf die Welt zurück. Anton Schneider, studierter Schauspieler. Spannend, hatte ich überhaupt nicht zugetraut, habe ich dann auch erst beim Googlen gesehen. Ist auch aktiv in München, Klagenfurt und Augsburg auf der Bühne. Und jetzt kommt das, was kommen muss. Der hat bei den Rosenheim Cops mitgespielt.
Oh. Das habe ich auch im Wikipedia-Artikel gesehen. Ja,
das ist dann wieder jetzt so, Serie, schau. Ich gucke dann an der Stelle keine Netflix-Serie. Aber Rosenheim-Cops, da bin ich dann mal, da habe ich aufgehorcht. Aber auch das Thema, dass er Poetry Slam gemacht hat und dann aber raushaut, Poetry Slammer sind keine Rapper, wenn sie rappen, dann sind sie scheiße. Also da ist er, glaube ich, auch ganz klar aufgestellt und das will er auch irgendwie total nicht nochmal über sich ergehen lassen. Und man schreibt außerdem über ihn gleichermaßen bequem wie intelligent, schlawinert er sich an jeder eindeutigen Positionierung vorbei. Das trifft es in der Texte tatsächlich. Ja. Wisst ihr, was sein Ziel noch ist? Also Fatone hat ein Ziel?
Keine Ahnung.
Nee, er will einmal aufs Cover der Mobil, das ist das DB-Magazin. Also das traut man ihm auch nicht zu, ne?
Ja, aber kann er schaffen, irgendwie bestimmt.
Garantiert.
Traue ich ihm zu. Ja, dass er Schauspieler ist, ich glaube, in einem Song hat er auch irgendwie so eine Referenz, dass er vor einem Auftritt irgendwie, bevor er auf die Bühne musste, also schauspielerisch auf die Bühne musste, irgendwie kollabiert ist oder sowas, hat sich aber nicht anmerken lassen und das zeigt ja, dass er ein guter Schauspieler ist oder so. Ich weiß nicht, in welchem Lied es war, aber irgendwo.
Und dass er älter wird, ne? Wenn er, also bei Clint Eastwood, habe ich mal notiert, der arme Herr Schneider wird älter. Und ich frage mich, welcher Clint Eastwood-Film das Vorbild war.
Also das Gran Torino.
Ah, okay.
Das ist so der Film, wo er als verbitterter alter Mann mit der Flinte auf der Veranda sitzt.
Der Professor.
Was er ja auch, das referenziert er ja auch so wortwörtlich. Und ja, der Track ist ganz klar auch in dem Spektrum zu sehen. Das ist so ein bisschen dieser Konflikt jung gegen alt, der ja auch so ein bisschen im Rap immer wieder mitschwingt. Und er selbst ist da so ein bisschen, war ein Stück weit heimatlos, klingt ein bisschen hart, aber er gehört nicht so ganz zu dieser jungen Generation. Casper und Materia, die da auch kommerziell sehr erfolgreich sind. Ich glaube, er ist sogar altersmäßig fast jünger als die beiden. Aber er hat nie den kommerziellen Erfolg in der Form gehabt, hat ihn vielleicht auch nicht so gesucht wie die beiden. Hat er doch noch einen anderen Stil, aber er gehört auch jetzt nicht zu dieser alten Generation, wie zum Beispiel Torch, den er in seinen Liedern ja auch nennt. Sagt er einmal, hat er glaube ich auf jedem Album irgendwie so eine Torch-Referenz drauf und in dem, jetzt sagt er auch nur, wie Torch, alt. Und das ist auch immer wieder.
Wenn der Professor gerade Sprechstunde hat, bei dem Song Dieter, will der Herr Schneider jetzt so sein wie Dieter oder nicht? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, das ist
das die. Ist so hin und schon, her.
Es gibt Tage, an denen wäre er gerne.
Aber nur manchmal, ne?
Nur manchmal, nicht immer, glaube ich. Ja.
Und beide lieben Paul McCartney.
Aber ich glaube, genau, das ist letztendlich ja so ein bisschen der Gag an dem Lied, glaube ich, dass es am Ende darauf, also dass er erstmal sich so ein bisschen darüber erhebt und sagt, seine Kunst ist kunstvoller als das, was Dieter Bohlen macht, der dann einfach nur auf den Erfolg zielt. Und am Ende kommt letztendlich dabei raus, dass beide doch nur das gleiche Vorbild haben und eigentlich irgendwo doch beide nach dem gleichen streben und halt komplett unterschiedliche Herangehensweisen daran haben und auf unterschiedliche Arten erfolgreich damit sind.
Bei dem, wo du es gerade hattest von Generationen, junge Rapper gegen ältere Rapper oder was bei dem Lied, Clint Eastwood, ich glaube, er sagt ja, der aktuelle Zeitgeist ist gar nicht mal so geistreich und dann im Hintergrund Versace, Versace, Versace. Da geht es ja, glaube ich, nochmal um diese, ich hätte es jetzt gar nicht Casper Materia, die Generation, sondern noch die nächste Generation, die jetzt aktuell so kommt, sage ich mal. Ich kenne die Namen nicht, Ferro, Mero, Zero, wie auch immer die alle heißen. Ich glaube, bei denen ist ja dieses, ja, ich kann mir das leisten, ich habe hier ein schickes T-Shirt, habe da so eine komische Tasche.
Genau.
Wo ich halt auch null, da bin ich bei dem Lied, bin ich voll dabei.
Aber auch da wieder dieses, einerseits, er verurteilt es ein Stück weit, geht dann aber auch wieder den Schritt zurück und sagt, vielleicht bin ich auch einfach nur alt geworden und verstehe das, was ja, die jungen Leute machen immer. Ohne da zu sagen, wirklich, das, er sagt jetzt nicht, das ist Mist, sondern er sagt, mir gefällt es nicht, aber es kann auch an mir liegen. Was ja auch irgendwo ein Stück weit immer wieder passend ist, dass man wächst halt aus den Zeiten raus und jede Generation, auch wenn es keine ganze Generation ist, aber ich sag mal, in 5 Jahren ist wieder irgendwas anderes angesagt, ja, wo mein, die jungen Leute, die jetzt Capital Bra hören, sagen, oh, was hören die sich da an? Das könnte ich mir nie anhören.
So. Oder zum Beispiel mit Facebook oder sowas. Oder jetzt gibt es TikTok, mit dem kann ich, und ich bin jetzt 25, also ich würde mich nicht als alt bezeichnen, aber kann damit 0,0 anfangen, aber so die Generation nach mir, sage ich mal, die jetzt irgendwie im Abi-Alter oder sowas ist, ich glaube, bei denen ist das die Nummer 1. Und Facebook, wo ich unter anderem auch unterwegs bin noch, ist ja selbst in meiner Generation schon abgeschrieben eigentlich und nicht mehr aktuell. Und das sind halt so die Sachen, wo da in dem Lied, glaube ich, auch gut
rauskommen. Da passt jetzt auch das Thema mit dem Ich verstehe einen Teil nicht und bei dem Titel Burj Khalifa featuring Casper. Den Teil von Casper habe ich nicht verstanden. Also was da textlich drin ist, das hat sich mir nicht erschlossen. Das ist das Beispiel, wo ich vorhin gesagt habe, also manches verstehe ich nicht wirklich, was da ist. Andere Dinge wiederum jetzt bei Alles cool, habe ich mal notiert, jetzt reiß dich mal zusammen und habe mir dann die Frage gestellt, ist der Fettoni tatsächlich so, wie er es da beschreibt? Oder ist das? Also ich kann mir es gut vorstellen, wenn du mal so die andere, aber das fand ich so lebensnah. Ich habe den Typ genau vor mir gesehen, was er da von sich gegeben hat und habe ihm zugerufen, ey, jetzt pack mal die Backe zusammen und reiß dich mal am Riemen. Ne?
Ja, bei dem Casper-Teil nochmal, um darauf zurückzukommen, für mich ein sehr schöner Auftritt, weil ich mag Casper generell sehr gern, fand es auch schön, wie er das in dem Lied da mit reingebracht hat. Ja, ich glaube, da geht es so ein bisschen einfach drum, dass Rapper generell auch einfach sich oft sehr nah orientieren an anderen, um nicht zu sagen, die klauen stilistisch auch von anderen, was da eine Line ist, die mir besonders positiv im Kopf geblieben ist, bin Frank Rosin in diesem hässlichen Scheißladen hier. Hat mir schon gut gefallen. Die Frank-Rosin-Referenz ist auch so sowas, sowas Einfaches.
Dazu muss man Professor sein.
Frank Rosin kennst du aber, oder?
Ja, ja, ja.
Das hatte ich jetzt gedacht, er ist Koch.
Nee, ist schon gut. Koch. Wo ich erst da dachte, dass der Supergeil-Mann von Edeka da ist, war beim Lied 1, alles zieht vorbei. Und dann habe ich festgestellt, es ist doch nur Dirk von Luft, so von Tokotronic.
Ja, den wir letztes Jahr auch auf Maifeld live gesehen haben, wenn ihr euch erinnert, Tokotronic.
Yippie!
Und ja, Dirk von Luft natürlich auch eine schillernde Persönlichkeit. Auch immer gern Gast im Fest und Flauschig-Podcast. Da war jetzt
Grüße
auch schon zweimal zu Gast.
Ja, Jan und Olli.
Genau, Grüße. Und ja, Dirk von Lotso hat da auch ein Appearance gemacht. Bisschen, ja, so gehaucht eher, ja, was er da in
seiner Strom reinfängt. Wenn er nicht könnte, Friedrich von Lichtenberg, der supergeil Mann, ne, Lichtenstein heißt er, Friedrich Lichtenstein, nicht Lichtenberg, Entschuldigung. Aber der könnte einspringen zur Not.
Klingt hat, ähnlich. Hat jemand von euch erkannt, woher der, sagen wir, der Hauptteil des Refrains im Lied Nein, 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 Nein.
Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich glaube, Inglourious Basterds, das ist ein Hitler-Ausruf.
Genau.
Darf man das sagen?
Darf man.
Ja, das hat interessant auch im Film Inglourious Basterds, der Hitler wird dort gespielt von Martin Wuttke, der auch vielleicht im einen oder anderen Begriff ist aus dem Leipzig-Tatort mit Simone Tomalla. Da war der Ermittlungspartner und dann hat er in Hollywood für Quentin Tarantino den Hitler gegeben. Ja, und daher stammt dieses Nein, 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 Nein aus dem gleichnamigen Titel auf diesem Album.
Okay, okay, okay. Die Überleitung.
Schön.
Da gibt es einen Teil, der gewünschte Gesprächspartner antwortet nicht. Bitte versuchen Sie es. Da hätte ich gern gewusst, ob dafür Gebühren gezahlt worden sind. Er ist geklaut, also da ja, wird ja wohl irgendjemand kassiert haben. Weil ich glaube, mit mir stimmt was nicht. Da ist eine bestimmte Art von Bass, das liebe ich einfach. Aber auch da kenne ich den Fachbegriff nicht. Also auch da, wenn jemand weiß, wie man das nennt, einfach kein Durchrufe.
Genau, zwei Lieder habe ich auf dem Album, die irgendwie so ein bisschen rausfallen von der Art her. Das ist einmal Digitales Leben. Wo, ich weiß nicht, es klingt so, als hätten sie sich im Studio halt hingehockt.
Nee, 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 ist viel schlimmer, Christoph, weißt du es?
Nee.
Ah, ich kann wieder prahlen. Wo wurde es aufgenommen?
Im Hinterhof, in der Garage?
Nein, nein.
Zu Hause? Auf dem Klo?
Ja,
auf dem Klo.
Vertonis-Toilette.
Okay, ja. Das habe ich aber schon öfter gehört, dass Bands das machen, weil im...
ja, Bands, aber Fatoni.
Ja, weil im Klo die Akustik so gut ist immer, wegen den vielen Fliesen und so. Zum Beispiel von den Beatsteaks, Arnim hat, glaube ich, ein Lied im Liegen im Klo aufgenommen oder so.
Okay, aber so gut klingt die Akustik jetzt nicht.
Nee, aber ich hab Juhu eine Melodie geschrieben.
Ja, es ist halt
irgendwie... Vielleicht hat er auch einfach ein sehr großes Klo, das es extrem halt.
Zumindest der Raum.
Weil also es die kommt Toilette irgendwie selbst. So ja, vor, als wäre es so ein eingeschobenes Lied halt irgendwie so. Noch ein Musiker, der dann irgendwie, ich weiß nicht, Trompete oder was es da ist, irgend so ein Blasinstrument oder Posaune oder was noch mitnimmt. Und halt mal gesingt zwischendurch, kriegt er auch so einen kleinen Lachanfall und muss lachen, nachdem er diese eine Line sagt und dann so, verstehst du? Ja, nee, ich auch nicht. Genau, und das andere Lied, was irgendwie nicht so ganz reinpasst, ist, kriege ich alles nicht hin. Und da habe ich, das hätten auch die Ärzte so als kleines Lied schreiben können.
Stimmt,
und ja, spielen können. Also das ist so eins zu eins ein Ärzte-Lied eigentlich, wo die auch spielen könnten.
Wir haben jetzt fast über alle Lieder schon auch einzeln gesprochen.
Eins nicht, wie du, ist das ein Liebeslied?
Ja.
Ja? Das ist sozusagen.
Das wäre auch ein Lied, wo ich auch nochmal was nämlich dazu fragen wollte. Wie steht ihr zu eurem Algorithmus? Also mögt ihr das, dass ihr, wenn ihr über irgendwas sprecht oder irgendwas gegoogelt habt, dann einen Tag später dafür Werbung angezeigt kriegt? Oder ist es euch nicht so lieb?
Ist mir schon eher unheimlich, muss ich gestehen.
Ich mache mir da überhaupt keinen Kopf drüber, weil ich bin selbstbestimmt. Wer mir was anzeigt, ist mir völlig nutz. Ob ich da draufklicke oder nicht, das ist die Frage. Und von daher, ich habe so Diskussionen ganz oft, auch beruflich. Und ich sage immer, man kann es doch wegklicken, man muss doch gar nicht drauf. Und natürlich, unheimlich bin ich bei dir, Sebastian, aber das ist unsere Welt. Und auf der anderen Seite bietet es ganz viele Vorteile. Von daher, vernünftig mit umgehe und selbst entscheide, ob ich damit was tue oder nicht. Und dann ist es überhaupt kein Problem. Und das muss man sich erhalten. Das ist wichtig.
Ganz toll. Das ist wirklich die perfekte Überleitung. Ich habe es schon angekündigt. Da möchte ich auch nochmal Westworld erwähnen an der Stelle. Da gibt es nämlich, ohne jetzt was zu spoilern zu wollen, es gibt irgendwann das Szenario, dass man die echte Welt sieht, also außerhalb von diesem Freizeitpark. Und die Menschen werden gesteuert von einer künstlichen Intelligenz, eine Maschine, die letztendlich berechnet auf Basis der Daten, die sie über einen Menschen haben, diese abgreifen aus verschiedensten Quellen und den weiteren Weg des Menschen bestimmt und dann eben auch aussortiert und zeigt, dass den Menschen, aus dem wird eh nichts, der kriegt auch keine gescheiten Jobs, weil der wird sich in 12 Jahren umbringen zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen so ein dystopisches Szenario, was da aufgezeichnet wird. Und da hat mich eben dieses Lied auch so ein bisschen dran erinnert, was dieser Algorithmus in Extremform auch irgendwie an Risiken bewirkt. Ansonsten grundsätzlich bin ich da eher auf der Seite von Papa, dass ich sage, ich finde es eigentlich im Moment so ganz nett, aber da hat diese Risiken natürlich auch ein Stück weit im Hinterkopf. Genau, so viel zu dem Lied. Ein Lied, was ich noch kurz ansprechen wollte, weil ich nicht sicher bin, ob es nochmal jemand in der Abschlussrunde erwähnt, Mitch, ist für mich eine mega schöne Erzählung, einfach eine tolle Geschichte.
Genau.
Der Beat hat sowas Jay-Z-artiges und ist da immer so ein schöner Untergrund für diese Erzählung, die da vom Flow her auch so extrem frei ist und trotzdem rhythmisch passend ist. Und das ist ein Lied, was mir einfach auch extrem hängen geblieben ist, weil es auch wieder, das ist dieses, was ich mit diesem bildlichen Erzählen vorhin gemeint habe, man kann sich sofort vorstellen, wie das Ganze aussieht.
Ich habe das Lied oft in der Mittagspause gehört, wenn ich durch den Waldpark bei uns spaziert bin, und da erzählt er ja auch über, dass er die Junkies im Park irgendwie gesehen hat und so, und da kann man sich halt wirklich vorstellen, so okay, da hocken die jetzt gleich da, oder abends hocken die da wirklich an der Bank, weiß man nicht so. Also es ist wirklich, und an sich ist bei dem Lied auch so ein schöner Leitsatz irgendwie, der auch ganz schön, den man sich einfach so für sich gut nehmen kann. Lebe das Leben, das du liebst, und liebe das Leben, das du lebst. Halt so als schönes Motto irgendwie. Das könnte man sich auch, keine Ahnung, an die Küchenwand schreiben oder so. Es gibt ja Leute, die so Sätze gerne irgendwo stehen haben.
Jetzt habe ich Angst.
Deine Küche, ich
male jetzt an die Wand. Bei der Frage, was auf die Liste kommt.
Ja.
Ich verrat's, also Mitch steht bei mir als Favorit.
Cool.
Ich habe keinen zweiten Titel. Ja, was unüblich ist für mich. Also drum haue ich jetzt raus. Also ich war ganz still und andächtig. Ja, genau das war's.
Also ich habe jetzt, als ich darüber erzählt habe, habe ich auch überlegt, ob ich vielleicht noch umswitch auf Mitch. aber war ein guter Reim, Switch auf Mitch, falls ihr nicht gemerkt habt. Aber da du den jetzt eh hast und ich eigentlich auch hier was anderes als Favorit stehen habe, nehme ich doch gerade das, nämlich Lied 4, Dieter. Ich fand das Lied irgendwie lustig, so die Dieter-Bohlen-Referenzen, hat mir ganz gut gefallen. Und das fand ich am schönsten, am tollsten.
Von Wobei der Titel heißt D.E.
Ja, das stimmt.
Ja. Was ich tatsächlich auch nochmal gegoogelt habe, ob das Dieter-Prinzip aus dem Dieter-Bohlen-Buch wirklich diese Abkürzungen sind, die er da nennt, und es ist wirklich so. Also Dieter Bohlen sagt, die Faktoren zum Erfolg, das Dieter-Prinzip ist Disziplin, Intuition, Ehrgeiz, Taten sprechen lassen, die Extrameile rennen und Rücksichtslosigkeit.
Steigerung
auch
zu Professor gibt's
selbst.
Ne? Nee, ich glaube nicht.
Also das ist schon interessant hier, der Bohlen.
Und was hast du als Highlight?
Trommelwirbel.
Ja, inhaltlich haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Wir haben aber kurz angesprochen, woher der Refrain kommt. Ich habe Nein, 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 Nein gewählt. Und zwar, weil das für mich das Lied ist, was unsere heutige Zeit irgendwie am besten beschreibt. Ganz speziell auch die wirklich heutige Zeit, die letzten Wochen, wo das Thema Verschwörungstheorien irgendwie eine ganz unheimliche Wendung und ein unheimliches Ausmaß annimmt. Und in diesem Lied geht es ja auch ein Stück weit darum, mein Weltbild war nicht klug, aber eins, das ich begriffen habe, wo er erzählt, wie er mit seinem Kumpel früher als Kiffer da in der Bude saß und alles war schwarz und weiß, und er hat sich dann halt weiterentwickelt, ist erwachsen geworden, der Kumpel ist hängen geblieben, ist heute noch ein Kiffer, glaubt heute noch an wirkliche Verschwörungstheorien, und ja, das ist letztendlich ja genau das, was heutzutage auch noch ein Stück weit da ist. Und der zweite Strophe sagt er dann, sein Weltbild war nicht klug, aber eins, das er begriffen hat. Und dann stellt er so ein bisschen die Frage, wer hat es jetzt einfacher, wer hat es schwerer, was ist besser, was ist schlechter. Und inhaltlich ist es natürlich einfacher zu sagen. Und das ist letztendlich auch der Hintergrund, warum viele heute auch da so anfällig dafür sind. Es ist einfach, es ist erklärbar, man hat ein Gefühl der Kontrolle, beziehungsweise man gibt die Kontrolle eben ab, wenn man an sowas glauben kann oder will. Und ja, das ist einfach so eine Verkürzung der Realität, die dann dazu führt, dass man sowas anhängt.
Es ist aber nicht wirklich einfacher dran zu glauben, dass die Welt von Reptilienmenschen geführt wird, nur kurz als Anmerkung.
Aber Bullet Point bei diesem Titel und die Moral, Alter bringt doch Weisheit, wenn auch erst nach 17 Jahren.
Ja, tatsächlich, das stimmt.
Ich würde sagen, wir haben alle drei Alben ausführlichst besprochen heute. Ich sehe hier, wir sind schon bei 1:10 heute. Ja, aber ich finde, wir haben so intensiv wie noch nie, glaube ich, über die Alben gesprochen. War eine sehr, sehr gute Auswahl auf jeden Fall. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne Feedback auf Twitter @familienalbumpodcast.
Ja, ja.
Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir zu den Hausaufgaben für die nächste Folge. Nur als zeitliche Einordnung, weil wir es gerade von Verschwörungstheorien hatten. Morgen erscheint Folge 2, das heißt, morgen ist der 21. Mai.
Jetzt verrät ihr die ganzen Insider-Details hier über unseren Zeitstrahl, dass wir Zeit versetzen.
Naja, aufnehmen. Nur wenn jetzt jemand das irgendwie hört und denkt sich so, ja, was für Verschwörungstheorien, und das ist dann gar kein Thema mehr. Wir sind mitten in der Corona-Krise.
100% da würde ich Geld drauf wetten, dass in 2,5 Wochen auch noch Verschwörungstheorien Thema sind. Aber wenn nicht,
dann sind sie bewiesen bis dorthin.
Ja, dann genau, dann sind wirklich Reptilienmenschen überall. Nun ja, also Hausaufgaben. Ich habe die Neuerscheinung. Christoph hat den Klassiker.
Ja.
Und Papa hat dann die Überraschung. Womit sollen wir anfangen?
Ich weiß es nicht, ich bin so aufgeregt.
Dann fangen wir doch mit der Neuerscheinung an. Und zwar, ich habe das Album selbst noch nicht gehört, nur ganz kurz reingehört, finde es aber höchst interessant. Es ist nämlich eine Frontfrau einer Band, die jetzt ein Album rausgebracht hat, ihr erstes Soloalbum. Und zwar geht es da um Hayley Williams,
die das erste Soloalbum
Frontfrau von Paramore, die jetzt ihr erstes Soloalbum rausgebracht hat.
Okay.
Noch nie gehört.
Paramore auch noch nie gehört?
Nein. Hayley Williams hast du bestimmt schon mal im Radio gehört.
Ja, vielleicht, aber das ist jetzt wieder so eine Überraschungspackung. Freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Ja.
Also für mich aber, wie gesagt, auch eine Überraschung. Ich habe das Album nicht gehört. Wird stilistisch, entweder ist es wie Paramore oder komplettes anders. Gegenteil oder... ja, aber ich lasse mich auch überraschen, aber fand es halt interessant, dass sie da jetzt ein Solo-Projekt macht. Und ja, deswegen, ach, der Name vom Album wäre vielleicht auch noch ganz interessant, ne? Petals for Armor heißt das Album und das ist meine Hausaufgabe für euch und für mich.
Überraschung. Die Überraschung, die ich mitgebracht habe, führt uns in den Norden nach Finnland.
Mhm.
Das Album heißt Signs of Love und die Band heißt Poets of the Fall. Noch nie jemand gehört
wahrscheinlich. Nee, tatsächlich noch nie gehört.
Poets of the Fall, Signs of Love. Ich bin gespannt.
Okay, das klingt spannend. Das ist,
ist es.
Unbekannt, überraschend. So soll es auch sein. Schön.
Aber gut.
Da hat man was Neues zum Reinhören. Ja, von mir kommt der Klassiker. Kann mir aber auch vorstellen, dass das bei euch jetzt noch nicht so ein Thema war. Ist für mich eine Band, von der ich immer wieder höre, klar, es ist eine sehr bekannte Band, aber mit der ich mich noch nie so intensiv beschäftigt habe, wie es vielleicht gerne mal gewollt hätte und deswegen jetzt auch das so ein bisschen zum Anlass nehmen. Es geht um Pearl Jam und,
Pearl Jam.
Und das erste Album Ten von 1991, ein Jahr älter als ich. Und ja, da wollen wir jetzt mal reinhören und ein bisschen eine härtere Note hier mit reinbringen auch mal.
Klasse Auswahl.
Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend. Auch jetzt zwei oder drei Sachen im Endeffekt, da ich mein eigenes auch noch nicht gehört habe. Drei komplett neue Alben für mich. Und dann würde ich sagen, haben wir genug zu hören für die nächsten 2 Wochen bis zur Folge 4. Ihr an den Empfangsgeräten auch. Und dann würde ich sagen, bis dahin.
Bleibt uns gewogen und bleibt gesund.
Tschüss.